habe hier diese Zahnseide, meine Regenjacke und diese alte Bratpfanne. Felicitas, was haben diese Gegenstände gemeinsam?
Wenn ich das nicht wüsste, Anastasia, dann wäre ich wirklich schön blöd. Wir haben uns ja sehr, sehr lange mit diesem Thema jetzt beschäftigt.
Ja, und?
Da stecken überall PFAS drin. PFAS sind Chemikalien, die auch Ewigkeitschemikalien genannt werden. Und die sorgen dafür, dass das Wasser richtig schön von deiner Regenjacke abperlt, dass die Zahnseide zwischen deinen Zähnen im Mund hin und her flutschen kann und dass an deiner Pfanne nicht die Pfannkuchen festkleben. Also PFAS sind mega praktisch.
Ja, richtig schön praktisch. Aber sie halten auch ewig und belasten unsere Umwelt.
Und unser Trinkwasser.
Und genau darum geht's uns heute, so heißen sie ganz korrekt, per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz also PFAS.
Vielen Dank, dass du das jetzt ausgesprochen hast.
Ja, gern geschehen. Es geht uns heute also um ganz besondere Chemikalien, die unseren Alltag erleichtern, aber auch ein gefährliches Erbe hinterlassen. Wir sprechen darüber, wie PFAS in unser Trinkwasser kommen.
Und warum sich ein Chemiker aus den Niederlanden seit Jahren genau deshalb über die Deutschen ärgert.
Und wir fragen uns, wie wir unser Trinkwasser vor PFAS schützen können. Ihr hört 130 Liter. Streit um unser Trinkwasser. Folge 2. Wie Chemikalien unser Trinkwasser verschmutzen. Wir, das sind Anastasia Rohn
und Felicitas Böselager.
Diesen Chemiker, den du da getroffen hast, der heißt Gerard Stromberg. Ihr habt euch an der deutsch-niederländischen Grenze am Rhein getroffen. Und als Landeskorrespondentin, Felicitas, da kennst du dich ja eigentlich ganz gut aus in Nordrhein-Westfalen. Aber auf dem Weg zu ihm, da hast du dich ja ganz schön verfahren.
Ja, ich habe mich so krass verfranst. Ich bin eine geschlagene Stunde zu spät gekommen, weil ich erst auf der falschen Seite der Grenze war. Naja, es war jedenfalls unheimlich peinlich, fand ich. Aber ich hatte Glück, weil Gerard Stromberg ist mega nett und total gelassen. Und ganz abgesehen davon, dass es mir so peinlich war, habe ich da auch gelernt, wie eng wir miteinander verbunden sind durch den Rhein, Deutschland und die Niederlande. Und dass es dem Rhein einfach total egal ist, ob er jetzt durch Deutschland oder die Niederlande fließt. Und als ich dann endlich da war, bin ich mit Stromberg zusammen auf einen Deich gestiefelt und wir haben auf den Rhein geblickt.
Können Sie auf den Rhein gucken, ohne an die ganzen Stoffe zu denken, die da drin sind?
Schwierig, ja, muss ich sagen. Schwierig. Man kann auch zu viel wissen, vielleicht. Das ist ein Problem, ja. Aber schön ist er immer noch.
Ja, und da hat er wirklich recht. Der Rhein ist so schön, wie er hier so gemächlich an uns vorbeifließt. Es ist ganz ländlich hier, grün, und die Wiesen am Rheinufer sind ganz saftig. Und wir könnten sehr weit schauen, wenn es nicht so neblig wäre. Hinter uns liegt der kleine Ort Bim und gegenüber, also auf der anderen Seite des Rheins, sind die Niederlande. Und auf beiden Seiten des Flusses liegt eine Messstation. Wegen der Messstation auf der deutschen Seite sind wir hier. Sie liegt ein paar Schritte links von uns in einem eher unscheinbaren Backsteinhaus direkt am Deich. Und das ist die internationale Messstation Bimmen-Lobit. Hier arbeiten deutsche und niederländische Behörden zusammen. Auch Stromberg, der hat hier mal gearbeitet, aber inzwischen ist er der Direktor von Riva Rhein. Riva Rhein, das ist eine Vereinigung aller niederländischen Trinkwasserversorger, die ihr Wasser aus Flüssen beziehen. Das heißt, dass Stromberg sich dafür einsetzt, dass das Wasser im Rhein sauber bleibt. Und das wird unter anderem eben genau hier gemessen. Und er hat mir erzählt, dass Wasser und Flüsse in seinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt haben.
Das geht ein bisschen auf meine junge Kindheit zurück. Ich bin sozusagen ein Schifferskind. Bin auch an Bord geboren, auch nicht am Rhein, aber im Rhein-Einzugsgebiet. Mein Vater erzählt, ich komme aus einem Schiffesgesinn, dass man sogar früher, dann hat man sogar aus dem Fluss getrunken. Hat man das Wasserfass wurde dann über Bord gehängt und dann gefüllt. Also der trank tatsächlich das Wasser, so wie es im Rhein geflossen hat. Und es ist sehr interessant, dass ich jetzt in dieser Position bin und mich bis auf Nanogrammniveau betätige mit der Wasserqualität im Rhein und was da so alles schief gehen kann.
Bäh, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, Wasser aus dem Rhein einfach so zu trinken. Aber gut, bei Strombergs Vater ist das ja auch schon eine Weile her.
Ja, stimmt, ist schon ein bisschen her, aber ich finde es irgendwie auch eine eher ekelhafte Vorstellung, wenn ich ehrlich bin. Jetzt jedenfalls beobachtet Stromberg wirklich bis aufs Nanogramm genau, beispielsweise wie viele PFAS aus Deutschland Richtung Niederlande durch den Rhein fließen. Und er findet, das sind zu viele.
Und was genau das für Stoffe sind und was sie so gefährlich für uns macht, darüber müssen wir jetzt mal sprechen. Kurze Chemiestunde an dieser Stelle. PFAS, das sind industriell hergestellte Stoffe. Würden wir sie nicht produzieren, würden sie in der Natur nicht vorkommen. Ihr könnt euch PFAS wie eine Perlenkette vorstellen, an der lauter Kohlenstoffatome hängen. Und an diesen Perlen, also den Kohlenstoffatomen, hängen mal Wasserstoffatome. Die werden aber durch Fluoratome ausgetauscht. Und wenn sich diese beiden Atome verbinden, also der Kohlenstoff und der Fluor, dann entsteht eine sehr stabile Verbindung. Die ist so stabil, dass man die Atome nur mit extremer Hitze trennen kann. Es gibt jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten, PFAS herzustellen. Je nachdem, wie viele und welche Perlen ich an die Kette hänge. Deshalb gibt es auch so viele verschiedene PFAS. Und Forscher gehen davon aus, dass es bis zu 15.000 davon gibt. PFAS sind echt praktisch. Die haben viele Vorteile. Sie weisen Wasser ab, aber auch Fett und Schmutz. Und sie sind hitzebeständig. Deshalb verwendet man sie in der Industrie ja auch so gerne. Vor allem in unseren Alltagsprodukten. Regenjacken, Antihaftfahnen, aber auch Imprägniersprays. PFAS kommen aber auch in anderen Produkten vor, in Farben zum Beispiel, Feuerlöschmitteln und auch Pflanzenschutzmitteln. Und sie sind für die Energiewende wichtig. Dazu aber später mehr. Darum sind sie auch so beliebt in der Industrie, weil die Möglichkeiten, die sind quasi unendlich. PFAS, so praktisch sie sind, sie haben auch Nachteile. Sie sind nämlich so gut wie unzerstörbar und können in der Umwelt nicht abgebaut werden. Deshalb werden sie ja auch Ewigkeitschemikalien genannt. Und es gibt da noch eine Kehrseite. PFAS bleiben in unserem Körper drin. Sie können dann unser Cholesterollevel erhöhen, unsere Leber schädigen und nach einer Impfung die Produktion von Antikörpern vermindern. Es kann aber auch passieren, dass Babys bei der Geburt zu wenig wiegen. Und sie können auch noch Krebs verursachen. Und all diese möglichen gesundheitlichen Schäden, die haben tatsächlich ihren Preis. Eine Studie des nordischen Ministerrats hat das mal versucht zu schätzen. Und rausgekommen ist, PFAS verursachen jedes Jahr im europäischen Wirtschaftsraum Gesundheitskosten von bis zu 84 Millionen Euro. Was PFAS noch so alles in unserem Körper anrichten und wie gefährlich sie wirklich sind, daran wird noch geforscht. Fest steht jedenfalls, landen sie einmal in der Umwelt, ist es wirklich schwer, sie da wieder rauszubekommen. Und leider finden wir sie inzwischen so gut wie überall, auch in der Arktis. Und jetzt fragt ihr euch, wie kommen PFAS überhaupt in unseren Körper? Ja, leider vor allem über unser Essen, besonders über Fische und Meeresfrüchte, aber auch wenn ihr Milch trinkt, Käse esst, Fleisch, Eier und manchmal auch Gemüse. Naja, und auch, wenn ihr einen Schluck aus dem Wasserhahn trinkt.
Da kann ich wirklich gut verstehen, weshalb die Niederländer solche Chemikalien nicht in ihrem Trinkwasser haben wollen.
Ja, eigentlich will ja sowas niemand im Trinkwasser haben. Felicitas, du hast ja eben gesagt, dass diese Vereinigung, für die Stromberg da arbeitet.
Viva Rhein, ja.
Genau, das ist die Vereinigung aller niederländischen Wasserunternehmen, die aus Flusswasser Trinkwasser machen.
Das ist zum Beispiel im Westen der Niederlande so, in Amsterdam, Rotterdam, in Den Haag und in den Orten da drumherum. Die nehmen ihr Trinkwasser aus der Maas und aus dem Rhein und das müssen sie dann vorher super gut reinigen. Da geht es dann nicht nur um PFAS, sondern halt um alle Stoffe, die so in den Flüssen rumschwimmen.
Ja, und bei uns in Deutschland, da nehmen wir das Trinkwasser vor allem aus Grundwasser und dem Uferfiltrat. Uferfiltrat wusste ich vorher auch nicht, das ist eben das Wasser, das aus Flüssen und Seen ins Grundwasser versickert. Und das ist ja schon auf natürliche Weise gereinigt, anders als das Flusswasser, was die Niederländer benutzen. Warum machen die das denn nicht auch so?
Das können die in den westlichen Gebieten nicht. Da können die kein Grundwasser benutzen, weil sie zu nah am Meer liegen. Und wenn sie Grundwasser abpumpen würden, dann würde durch den fehlenden Druck Meerwasser bzw. so salziges Brackwasser ins Grundwasser, ins Trinkwasser nachfließen und das wäre dann versalzen. Also nehmen sie das Wasser aus dem Rhein, der Maas oder aus Regenwasser. Das bedeutet aber auch, dass die Niederländer ihre Wasserwerke ganz schön aufrüsten müssen und höhere Kosten haben, wenn wir hier in Deutschland beispielsweise PFAS in den Rhein einleiten. Das müssen die dann halt wieder herausfiltern.
Ja, und dass die Niederländer da so vorsichtig sind, das kann ich echt gut nachvollziehen. Schließlich gab es mal einen richtigen PFAS-Skandal bei DuPont. Das ist ein US-amerikanischer Konzern und einer der ersten PFAS-Hersteller weltweit. Die haben zum Beispiel Teflon für Pfannen produziert, auch in Dordrecht in den Niederlanden. Und DuPont, die wussten schon in den 60ern, dass PFAS echt schlecht für unsere Gesundheit sind. Das hat der Konzern aber verheimlicht. Die haben weder den Angestellten in den USA noch den Niederländern gesagt, wie gefährlich das alles ist. Und sie haben auch noch die PFAS, die sie produziert haben, einfach ins Wasser abgeleitet. Das heißt, es wurden nicht nur die Angestellten in den Fabriken krank, sondern auch die Leute, die das Wasser getrunken haben. In unseren Wasserwerken wird aber zum Glück sehr genau darauf geachtet, dass am Ende aus unserem Hahn auch wirklich gutes Trinkwasser kommt und damit ja auch ein sicheres Lebensmittel. Inzwischen wird nämlich unser Trinkwasser auf die bekanntesten PFAS getestet.
Und das sind nicht nur die Wasserwerke, die nach PFAS suchen, auch die Umweltbehörden in den Niederlanden und in Deutschland.
Aus dem Schlauch fließt jetzt frisches Rheinwasser.
Ja, so, ja, wie man das frisch nennen kann. Ne?
Stromberg und ich sind in die Messstation in Bimmen reingegangen. Die liegt ganz im Westen von Deutschland. Und jetzt stehen wir also in dem Labor mit der deutsch-niederländischen Kooperation. Hier sprechen alle Deutsch, Niederländisch und Englisch. In einem der Laborräume kann ich ganz genau sehen, wie das Rheinwasser durch transparente Schläuche ins Haus gepumpt wird. Das beproben die Mitarbeiter dann sofort. Hier stehen richtig viele verschiedene so graue Geräte rum. Sieht irgendwie ein bisschen spacig aus und ziemlich kompliziert.
Dann dieses Instrument, besonders diese Aufbereitung, die ist dann auch für sozusagen die, ja, für Pestizide sehr gut geeignet.
Hier in Bimmen wird der Rhein auf alle möglichen Stoffe untersucht. PFAS sind ja nicht die einzigen Schadstoffe, die im Fluss landen. Und da geht es auch nicht nur ums Trinkwasser, sondern insgesamt um die Umweltverschmutzung, um das ganze Ökosystem im Rhein, damit es zum Beispiel den Fischen gut geht. Aber hier werden auch die Wasserproben für PFAS genommen. Die lagern dann im Kühlschrank und werden mit dem Auto zu einem speziellen Labor gefahren, weil PFAS nicht so leicht nachzuweisen sind wie andere Stoffe. Die Leute in diesem speziellen Labor müssen nämlich ganz genau wissen, wonach sie suchen, damit sie PFAS überhaupt entdecken können. Und die Testergebnisse sind dann öffentlich einsehbar. Auf einer Plattform, die ELWAS heißt. Das bedeutet elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem. Und naja, ich sag's mal so. Dieses ELWAS, das ist zwar öffentlich einsehbar, aber man muss schon sehr genau wissen, wie man das bedient. Ich habe das Gefühl, man braucht einen Masterabschluss in ELWAS, um da überhaupt irgendwas zu finden. Aber Stromberg, der hat zum Glück diesen Master in ELWAS. Oder jedenfalls hat er sich da sehr gut reingefuchst und er schaut sich das auch regelmäßig an und sieht dann, wie viele PFAS im Rhein gemessen wurden. Und er meint, dass im Rhein eigentlich 2 bis 3 Mal weniger drin sein sollten, als da jetzt schon drin sind.
PFAS sind weit verbreitet in die Wirtschaft, aber dazu haben dann auch noch industrielle Einleitungen von PFAS. Wir wissen auch, es gibt dann die Firma Lanxess.
Lanxess ist ein Chemiekonzern in Leverkusen. Die stellen unter anderem PFAS her. Am Ende der Produktion entsteht PFAS-haltiges Abwasser und das leiten die dann eben in den Rhein ein. Und das dürfen die auch. Dafür hat Lanxess eine Genehmigung. Tja, und das bedeutet, dass die Trinkwasserversorger die PFAS herausfiltern müssen, wenn sie eben verhindern wollen, dass die Menschen die Chemikalien trinken.
Ganz praktisch hat es die Konsequenz, dass wir jetzt in Waternet Amsterdam hat vor einigen Wochen gemeldet, dass die ihre Aufbereitung jetzt aufgerüstet haben mit extra Aktivkohle, damit man diesen PFAS entfernen kann. Und das ist natürlich widrig, die Verabredungen, die wir miteinander haben in Europa.
Was Stromberg damit meint, ist das sogenannte Verursacherprinzip in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Darin steht, dass eine Umweltverschmutzung an ihrem Ursprung bekämpft werden soll. Also dass eigentlich die Hersteller von PFAS, wie zum Beispiel Lanxess, in der Pflicht sind.
Hier sind die Hersteller dieser PFAS, sie verursachen das Problem, sie müssen das auch lösen. Da wird es nicht, die Kosten von der Lösung nicht auf den Trinkwasserkunden übergeleitet werden.
Und damit sind wir beim Kern des Problems. Es gibt diese Richtlinie, aber es ist eben nur eine Richtlinie und kein Gesetz.
Genau, aber in NRW gibt es immerhin Werte, an denen sich PFAS-Hersteller orientieren sollen, aber nicht müssen. Also das sind zum Beispiel 35 Gramm PFAS pro Tag. Das bedeutet, dass eine Firma wie Lanxess beispielsweise nicht mehr als 35 Gramm PFAS pro Tag in den Rhein einleiten sollte. Wenn Lanxess diesen Wert jetzt aber überschreitet, dann fällt das zwar in den Messungen auf, aber dann können die Behörden trotzdem nichts machen.
Und die können nichts machen, weil es eben ein Orientierungswert ist und noch kein Gesetz, richtig?
Genau.
Gut, aber irgendwas müssen die Behörden in NRW doch machen.
Ja, die Umweltbehörden, die sprechen dann mit den Verursachern und versuchen dann mit denen zu verhandeln und sie zu überzeugen, dass sie sich an die Vorgaben halten. Und ab und zu gelingt das wohl auch. Und da ist NRW, das haben Recherchen von unseren Kollegen von der SZ und vom WDR gezeigt, da ist NRW auch das einzige Bundesland. Und das muss man auch sagen, diese Orientierungswerte haben immerhin dazu geführt, dass sich die PFAS-Verschmutzung insgesamt schon verringert hat. Du musst dir mal vorstellen, noch im Jahr 2008 hat Lanxess mehrere Kilo PFAS am Tag in den Rhein eingeleitet. Da ist im Vergleich schon wirklich ziemlich viel passiert.
Mehrere Kilo? Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum hat man nicht einfach ein Gesetz für ganz Deutschland?
Genau das habe ich das Bundesumweltministerium gefragt und die haben mir dann eine echte Behördenantwort geschickt.
Also eine Mail, die man erst gar nicht versteht.
Ja, und deshalb habe ich dann nochmal nachgefragt und das so verstanden. Es gibt bisher keine Grenzwerte, weil die Sache kompliziert ist, weil es hier ja um eine große Stoffgruppe mit vielen Stoffen geht. Also, man muss definieren, welche Stoffe in welchen Konzentrationen es genau sind und dann kann man erst Grenzwerte festlegen. Das hat man jetzt aber noch nicht getan, weil da noch ein internationaler Prozess läuft, der das auf Dauer hinkriegen soll.
Also, der Bund wartet erstmal ab, was da in Brüssel beschlossen wird, bevor man selbst Regeln festlegt, die vielleicht wieder geändert werden müssen.
Genau. Du hast dazu ja auch noch mit anderen Leuten gesprochen, Anastasia, oder?
Ich habe das auch noch bei Lobby Control und einer Abgeordneten der Grünen im EU-Parlament nachgefragt. Und die haben gemeint, dass es politisch natürlich sinnvoller ist, wenn in der EU für alle Länder dieselben Regeln gelten. Wäre ja auch besser für die Wirtschaft, da nicht so einen Flickenteppich zu haben. Und dann muss sowas die EU eben auch gemeinsam anpacken. Und klar, die Chemielobby, die ist auch in Deutschland stark. Und da ist es leichter, sich mit anderen EU-Ländern zusammenzutun, ja, um einfach da mehr Druck aufzubauen. Tatsächlich gibt es in der EU schon Verbote für PFAS. Das Problem ist aber, wenn wir einzelne PFAS verbieten, ersetzt sie die Industrie ganz schnell durch andere. Und diese Ersatz-PFAS sind dann ähnlich problematisch und auch noch schlechter untersucht als die Stoffe, die ohnehin schon verboten sind. In der EU wird deshalb ein Verbot aller PFAS diskutiert. Und da kriegt die Chemielobby natürlich spitze Ohren. Vor allem in Deutschland. Denn allein bei uns stehen 6 Fabriken, die PFAS herstellen. Und so viele Fabriken hat kein anderes Land in der EU. So richtig Fahrt aufgenommen hat das alles im Januar 2023. Da haben nämlich 5 EU-Länder, darunter übrigens auch Deutschland und die Niederlande, bei der Europäischen Chemikalienagentur einen Vorschlag gemacht. Alle PFAS sollen beschränkt werden und nicht nur einzelne. Der Chemieindustrie gefällt der Vorschlag natürlich erstmal gar nicht. Ihr stärkstes Argument: Die Energiewende ist ohne PFAS nicht zu schaffen. Und so ein Argument, das zieht natürlich in der Politik. Denn in der EU, da wollen wir bis 2050 schließlich klimaneutral werden. Wie abhängig sind wir also von PFAS? Das habe ich eine Expertin gefragt, Michaela Müller.
Ich leite hier am Fraunhofer IGB die Abteilung Funktionale Oberflächen und Materialien. Vom Hintergrund her bin ich Chemikerin.
Michaela Müller und ihr Team, die forschen für die Industrie. Und sie sagt ganz klar:
Also ich würde sagen, man findet fast keinen Bereich, in dem PFAS nicht vorhanden ist.
Und damit sind zum Beispiel auch E-Autos gemeint. PFAS werden hier für die Batterien gebraucht.
Brennstoffzellen funktionieren derzeit nur mit fluorpolymerhaltigen Membranen. Das ist also so ein wichtiges PFAS-haltiges Element.
Es gibt aber auch eine gute Nachricht, denn Alternativen sind in Aussicht.
Nur das sind einfach keine Lösungen, die wir jetzt schon anbieten können. Und von daher ist es nachvollziehbar, jetzt, um diese Energiewende zu gestalten, muss man vielleicht jetzt erstmal auf diese bisherigen, mit denen ja auch alles entwickelt wurde, diese PFAS-haltigen polymere Materialien erstmal anfangen.
PFAS kann man noch nicht überall ersetzen. Dafür sollen Unternehmen mehr Zeit bekommen. Alternativen für PFAS, die kann man fast überall finden. Nur muss sich die Industrie dann was Neues ausdenken und ganz genau schauen, welche Eigenschaften sie wofür wann braucht. Und das macht natürlich erstmal mehr Arbeit.
Wenn ich das Material jetzt ersetzen möchte, dann muss ich schon mehr in medias res reingehen und schauen, was genau habe ich für ein Anforderungsprofil. Und so muss man es dann spezifizieren und findet dann in vielen Fällen oder in den meisten Fällen schon eine Lösung.
Das hat mir Jakob Barz erklärt. Er ist Physiker und arbeitet mit Michaela Müller zusammen. Und die beiden finden ein generelles Verbot eher schwierig.
Man muss schon mal unterscheiden, was ist toxisch und das gehört verboten. Aber das, was den größten Teil ausmacht, das sind Verbindungen, die sind nicht toxisch. Die sind absolut inert und auch helfen Menschenleben retten, zum Beispiel in der Medizin. Und deren Problem ist, dass sie nicht abgebaut werden in der Umwelt. Das ist auch ein Problem, aber ein ganz anderes Problem. Und ich finde, das muss man schon trennen.
Die beiden sind dafür, dass man Stoffe, die nicht toxisch sind, erstmal recycelt, zum Beispiel über ein sinnvolles Pfandsystem. Das wäre gerade im Energiesektor, also auch E-Autos, gut umzusetzen.
Wenn wir in diesen Bereichen PFAS-Verbindungen einsetzen, in einem technischen Gerät drin, in der Batterie drin, im Elektrolyseur oder in der Brennstoffzelle drin, dann können wir dieses Gerät auch rückführen und haben es jederzeit unter Kontrolle.
Naja, und wir müssen uns natürlich fragen, wo wir wirklich gut auf PFAS auch verzichten können.
Hingegen so eine Zahnseide, da haben sie eben den Faden in die Zahnseide und die ist beschichtet, damit das dann so schön gleitet. Ja, und die Beschichtung, da so ein paar Mikrometer oder Nanometer abzuschaben, das wird kein Mensch machen.
Bedeutet, da wo wir PFAS nicht recyceln können oder PFAS nicht kontrollieren können, macht ein Verbot für Unternehmen erstmal Sinn. Denn so ein Stück Zahnseide, das landet ja schnell mal im Hausmüll oder noch schlimmer, im Klo. Von einem Komplettverbot sind wir also noch ziemlich weit entfernt. Die Frage ist ja auch, ob wir wirklich ohne PFAS klarkommen.
Ja, das stimmt. Du hast ja auch gerade erklärt, warum PFAS wichtig sind. Aber Stromberg findet, dass ein generelles Verbot auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre. Er glaubt nämlich, dass die Industrie bei einem Verbot gezwungen wäre, Alternativen zu finden. Und solange dieser Druck nicht besteht, suchen die auch nicht nach Alternativen. Und das hast du ja auch schon erwähnt. Wenn man einzelne PFAS verbietet, dann werden einfach neue PFAS entwickelt, die noch nicht verboten sind. Stromberg, der vergleicht das mit Steuern.
Wenn es neue Steuerregelungen gibt, dann sieht man auch sehr viel Innovation, um das mit diesen neuen Steuern umgeht. Ich glaube auch, dass Regelungen und Gesetze können auch sozusagen die Innovationskraft freisetzen, anstatt es nur einzuhemmen. Ja.
Und wenn das mit einem Totalverbot nicht klappt, dann fordert er mal mindestens bundeseinheitliche, rechtlich verbindliche Regeln für PFAS mit Konsequenzen für die Unternehmen, die zum Beispiel Grenzwerte reißen. Und diese Konsequenzen, die sollen richtig wehtun. So weh, dass es sich gar nicht erst lohnt, PFAS zu produzieren.
Gut, ist ja klar, dass Stromberg das fordert. Er ist ja auch so eine Art, ja, Lobbyist fürs Wasser. Ich habe aber auch während meiner Recherche die andere Seite gut kennengelernt. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan der Chemielobby, aber mit meinem Gespräch mit den beiden Forschern vom Fraunhofer-Institut, da habe ich ja schon mitbekommen, wie Unternehmen zumindest versuchen, PFAS in ihrer Lieferkette zu finden und die dann auch zu ersetzen. Und das merken die beiden allein an den Anfragen, die sie so bekommen. Und ein Bedürfnis von den Kunden und den Verbraucherinnen, also am Ende auch von uns, ist es ja auch, dass Produkte klimaneutral und auch umweltverträglich produziert werden. Und das merkt man natürlich auch in der Industrie. Und die müssen sich wiederum langfristig darauf einstellen. Und so eine Umstellung, die kostet natürlich Geld. Und das reduziert ja erstmal den Gewinn für Unternehmen. Und dass die Chemielobby das nicht toll findet, ist ja klar. Doch allein, dass die Aufmerksamkeit für PFAS immer größer wird, Das hat schon was gebracht. Während unserer Recherche, da hat sich nämlich was getan in NRW.
Genau. Anfang März tauchte mitten in unserer Recherche eine kleine Meldung vom WDR auf, dass Lanxess seine PFAS-Produktion einstellen würde. Und das hat mich und auch dich ja total gewundert, weil PFAS hier in NRW schon ein Riesenthema sind immer wieder und auch immer wieder besprochen wird, dass Lanxess PFAS herstellt. Und dann ist diese Nachricht dazu irgendwie so unter ferner Liefen gelaufen und untergegangen. Und es gab dazu auch überhaupt gar keine Pressemeldung von Lanxess.
Und das wäre natürlich ein dickes Ding. Lanxess ist ja der einzige PFAS-Hersteller in NRW. Und diese Umstellung, die wurde ja fast unter den Teppich gekehrt, ist zumindest mein Eindruck.
Wir konnten das ja auch gar nicht glauben und deshalb habe ich nochmal bei Lanxess nachgefragt. Und es ist tatsächlich so, dass sie schon Ende des Jahres 2023 mit der PFAS-Produktion aufgehört haben. Diese PFAS hatten sie so für ein bestimmtes Flammschutzmittel hergestellt.
Aber so wirklich von allen PFAS verabschiedet sich Lanxess ja nicht.
Genau. In der Mail steht nämlich auch noch, Anastasia, jetzt lese ich dir nochmal was Schönes vor.
Ich bin gespannt.
Darüber hinaus stellt Lanxess lediglich zeitweise im Rahmen einer Lohnfertigung Wirkstoffe und Zwischenprodukte für Pflanzenschutzmittel her, bei denen PFAS eingesetzt werden. Hierfür werden derzeit die Produktionsprozesse so angepasst, dass entweder kein PFAS-haltiges Abwasser entsteht oder dieses separiert und rückstandsfrei verbrannt wird.
Heißt also unterm Strich, dass Lanxess weiterhin PFAS zumindest einsetzt.
Ja, aber nicht mehr selber herstellt.
Eigentlich sind das ja echt gute Nachrichten für Stromberg, weil die PFAS-Produktion auf der anderen Seite des Rheins, die stört ihn ja schon lange.
Genau, und deshalb habe ich nach unserem Treffen am Rhein nochmal mit ihm gesprochen.
Interessante Entwicklungen, endlich. Ja.
Ich sehe, wie Stromberg sein Mikro nochmal einrichtet und kann dabei seinen virtuellen Hintergrund sehen. Das ist ein Bild der Niederlande von einem Satelliten aus dem All aufgenommen. Und da leuchten alle Flüsse und Seen Gold. Und man kann super den Rhein sehen und auch, wie fast alle Gewässer in den Niederlanden mit dem Rhein verbunden sind.
Okay. Herr Stromberg, was sagen Sie zu der Mail, die ich Ihnen weitergeleitet habe von Lanxess?
Einerseits ist es ein erfreulicher Bericht natürlich, dass man diese PFAS-Produktion stoppt und damit auch den Einleitung verbessert. Und das passt auch sehr gut bei unserem Wunsch, dass man PFAS aus der Umwelt, auch aus unseren Trinkwasserquellen eliminiert. Also in dem Sinne bin ich sehr erfreut über diesen Bericht.
Wir haben ja hier bislang immer nur über Lanxess gesprochen, weil das eben das Unternehmen in der Region ist, das PFAS hergestellt hat. Es gibt aber natürlich noch andere Unternehmen, die PFAS einfach in ihrer Produktion verwenden und das belastete Abwasser in unsere Gewässer einleiten.
Gut, es gibt also noch viel zu tun. Aber Lanxess ist ja schon mal ein dicker Fisch, was PFAS angeht. Macht sich das denn irgendwie in den Messwerten schon bemerkbar?
Nee, leider nicht. Die Messergebnisse der vergangenen Monate können wir noch nicht sehen. Also kann man noch nicht ablesen, ob jetzt wirklich weniger PFAS im Rhein landen.
Für uns ist es noch nicht so gesagt, dass alle Probleme gelöst sind. Das ist sicher nicht. Nee.
Aber ein Etappensieg vielleicht.
Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hoffen auf noch so einige dazu zu bekommen, ja.
Denn solange es keine rechtliche Regelung in NRW bzw. in ganz Deutschland gibt oder vielleicht sogar ein ganzes PFAS-Verbot, hat Stromberg sein Ziel noch lange nicht erreicht.
Ja, Felicitas, meine Bratpfanne, die liegt hier immer noch rum. Tatsächlich habe ich mir aber im Laufe unserer Recherche eine neue gekauft. Bei der alten hatte ich einfach kein gutes Gefühl mehr. Und wie Stromberg ja schon ganz am Anfang gesagt hat, vielleicht kann man auch zu viel wissen. Ich wusste aber tatsächlich auch nicht, wohin damit. Und ja, jetzt ist die so eine Erinnerung an unsere Recherche.
Ich habe meine Bratpfanne tatsächlich einfach weggeworfen, muss ich sagen. Aber die hatte auch richtig schlimme Kratzer.
Gut, aber abgesehen von unserem Bratpfannen-Talk hier, was hat sich für dich geändert, seitdem du Stromberg kennengelernt hast?
Ich kann tatsächlich auch nicht mehr in den Rhein schauen, ohne jetzt irgendwie an die ganzen Stoffe zu denken, die darin so herumschwimmen. Aber gleichzeitig sehe ich auch die vielen verschiedenen Menschen, die sich darum kümmern, dass unser Wasser sauber bleibt. Und ich habe ziemlich großen Respekt vor dieser Aufgabe gewonnen.
Ja, du hast ja auch im Labor gesehen, wie aufwendig das alles ist.
Genau, und auch während meiner ganzen Herumfahrerei und als ich mich da so verfahren habe, Da ist mir auch klar geworden, wie eng wir alle durch den Rhein verbunden sind und wie willkürlich Grenzen sind, jedenfalls für PFAS. Und auch wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam auf unsere Ressourcen achten und dass das eben nur zusammengeht. Und dann habe ich in dem Labor auch noch gesehen, dass internationale Zusammenarbeit auch richtig gut klappen kann. Und für dich, Anastasia, abgesehen von dem Bratpfannenmahnmal in deiner Küche, was hat sich da geändert?
Ja, was habe ich gelernt? Chemie ist verdammt kompliziert.
Gut, das wussten wir vorher schon, oder?
Aber ich habe eben auch gelernt, wie verdammt wichtig es ist, nicht einfach alles über einem Kamm zu scheren. PFAS sind nicht gleich PFAS. Wir können nicht von jedem Stoff behaupten, dass der unsere Gesundheit gefährdet. Da müssen wir schon wirklich sehr genau hinschauen. Ja, und wie so oft hat alles sein Für und Wider im Leben, auch PFAS. Wir brauchen PFAS, um die Energiewende zu wuppen. Zumindest ist das jetzt noch so. Auf der anderen Seite sind das Chemikalien, mit denen wir sehr vorsichtig umgehen sollten, weil wir noch gar nicht wissen, welche Folgen sie für uns, aber auch für unsere Umwelt genau haben können. Ja, und gleichzeitig ist es aber verdammt schwer, eine Lösung dafür zu finden.
Ich habe auch gelernt, dass PFAS zwar gefährlich sein können, aber dass man auch echt aufpassen muss, keine Panik zu machen.
Ja, ich habe jetzt auch keine Angst vor PFAS, aber auf jeden Fall großen Respekt. Und meine alte Pfanne hier, die werde ich für meine Pfannkuchen nie mehr benutzen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne und erzählt es weiter. In der nächsten Folge geht es dann um den Privatisierungshype. Wir haben eine Aktivistin getroffen, die schon seit über 20 Jahren dafür kämpft, dass die Stadt Stuttgart endlich ihre Trinkwasserversorgung wieder zurückkauft.
Die Wasserwerke gehören noch immer der NBW. Dabei hat Barbara Kern wirklich alles gegeben.
Das war dann der Punkt, wo wir praktisch ein Licht im Tunnel gesehen haben und gesagt haben, da können wir jetzt was machen.
Das war 2009 und da hat sie eine Möglichkeit gefunden, wie man das Wassernetz zurückkaufen könnte.
Und was das für eine Möglichkeit ist, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Das war 130 Liter. Streit um unser Trinkwasser. Folge 2. Wie Chemikalien unser Wasser verschmutzen.
Die Geschichte haben wir, Felicitas Böselager und Anastasia Rohn, recherchiert.
Das Skript kommt auch von uns. Die Redaktion und Regie für diese Folge hatte Susanne Arlt.
Faktencheck Jule Dieterle, Patricia Peter, Johanna Klenke, Sarah Schmidt und Christiane Mayhold.
Aufnahmen, Produktion und Sounddesign Jan Fraune. Wir sagen Danke an alle, die so ausführlich für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. »130 Liter« ist eine Deutschlandfunkproduktion 2024. Und hier noch ein Podcast-Tipp aus unserer Redaktion. Mal so richtig hintergründig in ein Thema eintauchen. Wenn ihr darauf Lust habt, hört euch Der Tag vom Hessischen Rundfunk an. Die KollegInnen besprechen mit verschiedenen Menschen eine Frage in aller Tiefe. Wenn ihr mehr von Eritrea verstehen wollt oder wissen wollt, was hinter den Beauty-Trends auf TikTok wirklich steckt, abonniert Der Tag vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen von Montag bis Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.